ohnehin noch unter Schock, gedenkt mit einer Schweigeminute den Opfern der Bluttat von Graz gestern. Offen ist die Frage nach dem Warum. Die Nachrichten dazu hat Tobias Mück.
Nach dem Amoklauf an einer Schule in Österreich steht die Suche nach dem Motiv im Mittelpunkt. Nach Angaben der Polizei hat der Täter einen Abschiedsbrief hinterlassen. Daraus gehe aber nicht hervor, warum der 21-Jährige die Gewalttat verübt hat. Vermutet wird, dass jahrelanges Mobbing zu Rachegelüsten geführt haben könnte. Bei dem Amoklauf hat der Mann an seiner ehemaligen Schule in Graz 10 Menschen getötet und danach Suizid begangen. Landesweit ist eine 3-tägige Staatstrauer ausgerufen worden. Um 10 Uhr ist heute eine Schweigeminute geplant. Nach den tagelangen Ausschreitungen gilt für die Innenstadt in Los Angeles eine nächtliche Ausgangssperre. Das hat die Bürgermeisterin der Stadt Bass am Abend mitgeteilt. Über erneute Ausschreitungen ist nichts bekannt. Proteste gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump gibt es inzwischen auch in anderen US-Städten wie New York. Von dort Giselle Uka.
Mehrere tausend Menschen haben sich im Süden von Manhattan in der Nähe der Einwanderungsbehörden und Gerichtsgebäude der Stadt versammelt. Auf Schildern und Plakaten fordern sie den Stopp von Abschiebungen und den Schutz von Migranten. Zu gewaltsamen Ausschreitungen kam es dabei nicht. Ähnlich wie Los Angeles bietet auch New York City illegalen Migranten eigentlich einen gewissen Schutz. Die Stadt geht nicht gezielt gegen sie vor. Seit Amtsantritt von Donald Trump finden aber auch in der Metropole an der Ostküste immer wieder Razzien der US-Einwanderungsbehörde statt.
In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Grund dafür ist, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki vor gut einer Woche die Präsidentenwahl gewonnen hat. Aus Warschau Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition. Es gilt dennoch als sehr wahrscheinlich, dass Donald Tusk und damit das bestehende Kabinett die Abstimmung gewinnen.
In Deutschland beraten die Innenminister und Ministerinnen der Länder ab heute über die Frage, wie Frauen besser vor Gewalt geschützt werden können. Bei ihrer Frühjahrskonferenz in Bremerhaven geht es unter anderem darum, ob die Täter eine elektronische Fußfessel bekommen. Gefährdete Frauen bekämen dann automatisch einen Hinweis, wenn sie in die Nähe des potenziellen Gewalttäters kommen. Dafür wirbt der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Bremens Innensenator Meurer. Der SPD-Politiker will die Gesetze entsprechend ändern. Auch Union und SPD im Bund planen, für so ein Modell die Rechtsgrundlage zu schaffen. Jeder vierte Hausarzt in Deutschland will offenbar früher aufhören. Das zeigt eine neue Umfrage der Bertelsmann Stiftung unter fast 4000 Hausärztinnen und Hausärzten. Viele von ihnen wollen auch ihre Wochenarbeitszeit reduzieren. Als Grund geben sie zu hohe Arbeitsbelastung und zu viel Bürokratie an. Nach einer Hochrechnung der Stiftung könnte sich die Zahl der unbesetzten Hausarztstellen in Deutschland in den kommenden 5 Jahren auf rund 10.000 verdoppeln. Die Bundesregierung plant, dass Hausärzte künftig durch den Zugang zu Facharztpraxen regeln sollen. Der Künstler Günter Uecker ist tot. Er ist gestern im Alter von 95 Jahren in Düsseldorf gestorben, wie sein Verlag mitgeteilt hat. Uecker gehörte zur berühmten Düsseldorfer Künstlergruppe Zero. Aus Düsseldorf Thomas Carlos.
Zu Ueckers Markenzeichen wurden vor allem dreidimensionale, reliefartige Nagelbilder auf Platten und Brettern. Seine Werke erzeugten durch die Anordnung der Nägel ein dynamisches Spiel von Licht und Schatten. Aber wer ihn auf den Nagel verkürzen will, verkennt ihn, denn Uecker war gleichzeitig Maler, Bühnenbildner, Zeichner und Filmemacher. Viele große Museen und Sammlungen in aller Welt, wie zum Beispiel das Museum of Modern Art in New York, würdigten sein Werk. Auf Auktionen erzielten seine Arbeiten zum Teil 7-stellige Summen. Ende der 90er Jahre gestaltete er den Andachtsraum im neuen Reichstagsgebäude in Berlin. Zuletzt malte er Manns hohe Wasserbilder ganz in Blau.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch stark bewölkt, Richtung Oder und Neiße letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung A9 Richtung Berlin. Zwischen Niemeck und Dreieck-Potsdam liegt ein Holzteil auf der Straße. Es ist 7.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober im Studio. Schönen guten Morgen. Die Agenda, die ist voll. Die Asylpolitik steht drauf, der Umgang mit der AfD, der Schutz vor hybriden Bedrohungen durch andere Staaten, der Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern. Tja, und dann gibt's ja auch noch den Verfassungsschutzbericht, der gestern eine weitere Zunahme politisch motivierter Straftaten im vergangenen Jahr attestiert hat. Die Innenminister der Länder haben einiges zu besprechen auf ihrem Treffen heute bis Freitag in Bremerhaven. Den Vorsitz der Konferenz hat derzeit Ulrich Meurer, Innensenator, wie es nicht nur in Berlin heißt, sondern auch in der freien Hansestadt Bremen. Und Ulrich Meurer habe ich am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Zusätzlich zu den Punkten, die ich genannt habe, haben Sie Femizide, also die Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind, als Schwerpunkt dieser Konferenz gesetzt. Warum?
Ja, die Anzahl der Tötungsdelikte ist einfach erschreckend. Es vergeht fast kein Tag, wo nicht eine Frau umgebracht wird in dieser Republik. Und das ist ein Thema, was mich schon lange begleitet. Und wir haben schon viele Anläufe unternommen dagegen. Leider ist das unter der letzten Koalition gescheitert. Und jetzt haben wir neue Mehrheiten. Und diese neuen Mehrheiten sorgen dafür, dass dieses Thema nur noch angegangen wird.
Es wird darüber diskutiert, elektronische Fußfesseln als Abschreckungsinstrument für potenzielle Gefährder und auch für Täter einzuführen. Der Justizminister, der ehemalige Buschmann von der FDP, hatte gesagt, diese Diskussion über eine elektronische Fußfessel solle in erster Linie in den Ländern geführt werden. Jetzt sind Sie ja mit Ihren Länderkollegen heute zusammen. Sie haben auch die veränderten Mehrheiten angesprochen. Wie ist denn das Stimmungsbild innerhalb der Innenminister?
Ja, also es gibt mehrere Wege, um dieses Ziel zu erreichen. Man kann die Landespolizeigesetze ändern. Das machen wir gerade in Bremen. Und man kann das auf Bundesebene liegen, ändern. Das Schöne ist einfach, dass wir jetzt da auch eine Mehrheit haben, die dieses Thema angeht. Und ja, dieser Schritt ist natürlich auch dadurch geprägt, dass wir seit Jahren sehen, dass andere es besser können. Wir haben uns das angeschaut, was Spanien macht. Wir haben in diesem Bereich sehr viel unternommen und diese elektronische Fußfessel eingeführt. Und alle Berichte darüber sagen uns, das ist ein hochwirksames Instrument. Und es ist einfach eine Schande, dass wir so lange gebraucht haben, um diesen Weg nachzuverfolgen. Aber jetzt ist der Punkt gekommen und ich bin überzeugt davon, jetzt wird das laufen.
In 6 Bundesländern werden elektronische Fußfesseln derzeit schon zum Schutz von Frauen eingesetzt. In Bayern, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Hessen, Sachsen und Hamburg. Was muss denn jetzt passieren, dass es da eine bundesweite Regelung gibt?
Ja, es geht ja darum, nicht irgendeine Fußfessel einzuführen, sondern es geht ja hier darum, das spanische Modell bedeutet ja im Grunde genommen, dass die Frau, die gefährdet ist, immer erkennen kann, wo die Person ist, von der eine Gefahr ausgeht. Das heißt, wir verhindern da, wenn wir das einführen, hat sie die Sicherheit, dass, wenn sie in den Supermarkt geht, wird nicht an der Kasse zufällig dieser Mann sie antreffen. Und von daher gesehen, sie wird immer rechtzeitig gewarnt. Sie kann diese Orte meiden. Sie kann die Polizei alarmieren. Das ist etwas anderes.
Ja.
Wir haben ja Fußfesseln schon bereits in der Strafprozessordnung gehabt für Sexualtäter. Das heißt, diese wurden immer geschaltet, wenn jemand einen gewissen Bereich verlassen hat, die Grenzen überschritten hat, dann wurde, wie gesagt, Alarm ausgelöst. Und hier ist das ein deutlich dynamischeres System. Es hilft effektiv und deswegen brauchen wir das.
Ich versuche das mal technisch kurz zu erklären. Also es geht das Verfahren quasi so, dass ein Gefährder oder ein Täter eine Fußfessel bekommt und eine Frau, die sich durch ihn bedroht fühlt oder in Bedrohung ist, quasi ein Sensor, der dann quasi ausschlägt, wenn sich dieser Mann auf eine oder diese Person auf eine gewisse Distanz der Frau nähert. Habe ich das richtig beschrieben?
Ja, das ist das qualitativ Neue an diesem Instrument.
Ja. Gibt es denn auch Bestrebungen Ihrerseits, den Tatbestand des Femizids tatsächlich auch juristisch einzuführen?
Ja, das ist natürlich ein Thema, was natürlich in erster Linie die Justizministerkonferenz auch entscheiden muss. Aber ich glaube, wir müssen praktische Dinge organisieren. Alleine mit der Veränderung von rechtlichen Rahmenbedingungen, das führt uns nicht weiter.
Ja, jetzt haben wir gestern den Verfassungsschutzbericht vernommen. Das wird auch ein Thema sein bei Ihnen auf der Konferenz. Und in diesem Bericht steht, dass die politisch motivierten Straftaten im vergangenen Jahr weiter zugenommen haben, zum Teil drastisch. Die mit rechtsextremistischem Hintergrund ein Plus von 47%, von linksextremistischem Hintergrund ein Plus von 37%. Welche Folgen wird das denn für das Treffen der Innenminister haben?
Ja, auch das wird ein Thema sein, mit dem wir uns ernsthaft beschäftigen. Und wir haben ja leider auch Themen, die wir uns gar nicht ausgesucht haben. Das Thema der Anschläge bewegt uns. Wir haben also in diesem ersten Halbjahr über 3 Anschläge hier in der Bundesrepublik gehabt, von Aschaffenburg, München bis Hamburg ist eine einzige Spur gezogen worden. Und ja, Graz ist auch nicht sehr weit. Das heißt, diese Ereignisse werden sie wahrscheinlich auch diese Konferenz massiv begleiten.
Wobei der Amoklauf in Graz ja keine politisch motivierte Tat war, also
nein,
nach dem, was wir jetzt wissen. Aber wenn Sie sagen, das wird Sie beschäftigen, wie denn genau?
Ja, also die Frage ist natürlich, was tun dagegen? Weil wir sehen ja, dass wir zunehmend Probleme haben mit gewaltbereiten, affinen, psychisch durchgeknallten Tätern. Und das kann man ja nicht einfach laufen lassen. Und deswegen haben wir uns eigentlich schon nach Aschaffenburg verständigt darauf, dass wir einen engen Schulterschluss benötigen zwischen Kliniken, Gesundheit, Polizei. Wir müssen einfach mehr wissen darüber, was mit diesen Personen los ist, und braucht so etwas wie ein Risikomanagement. Das haben wir auch in anderen Bereichen, also wo wir uns mit solchen Personen beschäftigen.
Ja.
Ja, und das ist, glaube ich, eines der massivsten Probleme gegenwärtig.
Das sagt der Bremer Innensenator Ulrich Meurer von der SPD, Vorsitzender der Innenministerkonferenz. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Meurer.
Gerne.
Jetzt haben wir es 7:12. Die österreichische Stadt Graz ist in Schockstarre. Es ist eben schon angeklungen. 10 Menschen sind gestern an einer Schule getötet worden. Viele Verletzte gibt es, nachdem ein mutmaßlicher Täter, der junge Mann, dort gestern um sich geschossen hat, bevor er sich selbst gerichtet hat. Nach offiziellen Angaben hat er einen Abschiedsbrief hinterlassen, bevor er an seiner ehemaligen Schule die Menschen getötet hat. Im ganzen Land denken die Menschen vor allem an die Opfer, sagt unser Korrespondent Wolfgang Fichtel.
Ein Horrorfilm, nicht in Worte zu fassen, so hat das Österreichs sonst so wortmächtiger Bundespräsident Alexander Van der Bellen formuliert und trifft damit die Seelenlage Österreichs sehr gut. Im ganzen Land, ganz besonders in Graz, nach diesem dunklen Tag in der Geschichte des Landes, wie es Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker formuliert. 3 Tage Staatstrauer hat er angeordnet. Diese Trauer ist aber auch ohne Verordnung gefühlte Wirklichkeit.
Es ist so ein schwerer Stein, den man irgendwie im Magen mit sich rumträgt und immer noch nicht ganz glauben kann, eigentlich, dass das passiert ist und dass es hier passiert ist, wo wir alle schon mal waren.
Graz steht zusammen. Steht hartweiß auf dem pechschwarzen Banner, das die Nordkurvenfans des österreichischen Fußballmeisters Sturm Graz an der Schulmauer des Gymnasiums anheften. Wortlos auch sie, die sonst so laut sein können. Graz steht zusammen, gerade jetzt, aber auch wie immer, sagt Elke Kahr, die Bürgermeisterin.
Etwas, was unser Stadt Graz immer ausgezeichnet hat und die Menschen, die hier leben, dass man sich gegenseitig hilft, das zählt und jetzt hat Politik keinen Platz,
sagt die KPÖ-Politikerin, die Kommunistin, die in Österreichs zweitgrößter Stadt immer wieder gewählt wird. Inhaltlich einig an diesem schweren Tag mit dem eben erst gewählten FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek, dem stramm rechten Ministerpräsidenten des Bundeslandes Steiermark, dessen Landeshauptstadt Graz ist.
Die Steiermark trauert heute. Das grüne Herz meint, es wird auch aus meiner Sicht heute keine politische Diskussion erfolgen. Heute geht es um das Trauern.
Parteitage sind verschoben, alle Veranstaltungen abgesagt. Am Grazer Rathaus weht eine schwarze Fahne, Halbmast, wie alle Flaggen im ganzen Land. Pause, um einmal schwer durchzuatmen. Die drängenden Fragen für danach werden aber trotzdem schon jetzt gestellt.
Man könnte sich schon überlegen, ob da der Zugang zu Waffen derart leicht sein soll, wie das aktuell in Österreich ist. Ne?
Zu leicht, sagen die Experten. 21 Jahre fester Wohnsitz, sauberes Führungszeugnis, das reicht meistens schon. Der Todesschütze, ein 21-jähriger Steirer, war mit einer Pistole und einer Schrotflinte unterwegs, die er legal besaß, sagt die Polizei. Er war arbeitslos, hatte die Schule ohne Abschluss verlassen, und zwar genau die Schule, an der er, vermutlich in seinem früheren Klassenzimmer, die Jugendlichen tötete und eine Lehrkraft. Er fühlte sich als Mobbingopfer, heißt es. Das will die Polizei aus seinem Abschiedsbrief, den sie inzwischen fand, aber noch nicht rauslesen. Das heißt, es gibt noch vieles aufzuklären nach den Tagen der Trauer in Österreich.
Soweit der Bericht unseres Korrespondenten Wolfgang Fichtel. 7.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Da geht es um Radsport. In 3,5 Wochen beginnt die Tour de France und die Generalprobe für das wichtigste Radrennen der Welt läuft derzeit in Frankreich. Mit Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard fahren die beiden Topfavoriten auf den Toursieg mit bei der Dauphiné-Rundfahrt. Und über die spreche ich jetzt mit Thomas Heumann aus unserer Sportredaktion. Hallo.
Hallo.
Warum starten die beiden Konkurrenten so kurz vor dem Tourstart im gleichen Rennen?
Ja, man könnte sich natürlich auch aus dem Weg gehen. Das wäre eine Variante, den Konkurrenten im Unklaren lassen, wie die eigene Form ist. Aber man kann die Sache auch genau andersrum angehen, nämlich zeigen, wie stark man ist und den Konkurrenten beeindrucken.
Und hat einer den anderen denn bei dieser Dauphiné-Rundfahrt schon beeindruckt?
Nein, noch nicht wirklich, denn die ersten Etappen waren flach. Morgen erst geht es in die Berge und da dürfte es dann zum Duell kommen in den Alpen, eben zwischen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard. Denn dass die beiden die Dauphiné-Rundfahrt nicht nur zum Formaufbau nutzen, sondern auch für Psychospielchen, das wurde schon auf der ersten Etappe klar. Da hatte Vingegaard 5 Kilometer vor dem Ziel eine Attacke gestartet, war weggefahren und der Pogacar gleich hinterher hat Vingegaard noch auf der Zielgeraden abgefangen. Und ich erwarte, dass die beiden sich auch bei der Tour de France wieder duellieren werden, wie ja schon in den vergangenen 5 Jahren zuvor.
Wird es denn diesmal spannender als im vergangenen Jahr? Da hatte ja der Däne Vingegaard keine Chance gegen den Slowenen Pogacar.
Ja, aber er hatte deshalb keine Chance, weil Vingegaard nicht fit war. Im Frühjahr war er ja übel gestürzt, Frühjahr 2024, hatte diverse Knochenbrüche, innere Verletzungen und der Trainingsrückstand, der war einfach zu groß. Das ist diesmal anders. Beim Dänen lief alles nach Plan. Zuletzt war Vingegaard in der Sierra Nevada in der spanischen Höhe, Höhentrainingslager. Das gleiche hat im Übrigen auch Pogacar gemacht, ob die beiden sich dabei über den Weg gefahren sind. Ich weiß es nicht, aber das tun sie ja jetzt bei der Dauphiné-Rundfahrt. Spannend wird es bei der Dauphiné im Übrigen schon heute, denn da steht ein Einzelzeitfahren an und das will Remco Evenepoel gewinnen. Der ist Weltmeister und Olympiasieger im Zeitfahren, also ein echter Spezialist, aber er ist im vergangenen Jahr auch Dritter geworden bei der Tour de France. Der ist also in Schlagweite zu Pogacar und Vingegaard und ein Sieg heute, das wäre ein Statement des Belgiers.
Fahren sich denn bei dieser Dauphiné-Rundfahrt, die da gerade läuft, auch Deutsche warm für die Tour de France?
Ja, es gibt ein paar deutsche Fahrer, ob die nur alle mit starten bei der Tour, das ist noch nicht klar, aber der interessanteste Fahrer aus deutscher Sicht, zweifelsohne Florian Lipowitz, das ist ein junger Schwabe und ehemaliger Biathlet, also der hat erst vor wenigen Jahren umgesattelt auf den Radsport und bei der Dauphiné-Rundfahrt ist er jetzt sogar Kapitän seines deutschen Teams, Red Bull Bora Hans Grohe. Lipowitz, ein Riesentalent, hat er auch gestern wieder bewiesen, da kam er mit einer Ausreißergruppe ins Ziel, ist jetzt Vierter in der Gesamtwertung und womöglich startet Florian Lipowitz auch bei der Tour. Das hatte Teamchef Ralf Denk in Aussicht gestellt, wenn die Ergebnisse bei der Dauphiné-Rundfahrt stimmen. Heute beim Zeitfahren dürfte es für ihn allerdings nichts werden mit einer vorderen Platzierung. Florian Lipowitz, ausgewiesener Bergfahrer, schmales Hemd.
Vielen Dank. Thomas Hollmann war das aus unserer Sportredaktion.
Werbung. Bei anderen bekommen Sie auf eine neue Küche 50%, vielleicht sogar mal 60 oder sogar 70. Bei Küchen aktuell bekommen Sie 100. 100% Qualität, 100% Service, 100% Vertrauen. Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen seit über 25 Jahren. Ohne Mondpreise und Scheinrabatte, 100%ig. Küchen aktuell, 17 Mal in Deutschland und unter küchenaktuell.de. Küchen aktuell.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Tobias Mück.
Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Im Dreieck Werder liegt ein totes Tier auf der Straße. A13 Richtung Berlin zwischen Großkürris und Bestensee steht ein defektes Auto. Stadtverkehr Berlin Tiergarten auf dem Lützowufer ist zwischen Lützowplatz und Gentiner Straße an einer Baustelle bis Mitte August nur eine Spur frei. Prenzlauer Berg Danziger Straße zwischen Kollwitz und Knipprode Straße ist in beiden Richtungen an einer Baustelle jeweils eine Spur gesperrt. Die Arbeiten dauern bis zum späten Nachmittag. Pankow Berliner Straße wegen Arbeiten an der S-Bahn-Brücke in Höhe Florastraße ist stadtauswärts nur eine Spur frei. Das Linksabbiegen in die Florastraße ist nicht möglich. In Neukölln ist die Karl-Marx-Straße wegen Bauarbeiten Höhe Flughafenstraße bis Samstag in Richtung Britz gesperrt. Wilmersdorf-Günzelstraße zwischen Pfalzburger Straße und Hohenzollern-Damm ist ein Kran im Einsatz. Die Straße ist bis morgen Abend gesperrt. Lichtenrade-Lichtenrader-Damm zwischen Groß-Ziegener Straße und Fehlingstraße ist für knapp 2 Wochen pro Richtung nur eine Spur frei. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist in Richtung Leipziger Straße bis Freitag früh gesperrt.
7.21 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Einen schönen guten Morgen wünscht Christoph Kober. Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz gedenkt Österreich der Opfer. Heute mit einer Schweigeminute und einer dreitägigen Staatstrauer. Weiter fehlen Antworten auf wichtige Fragen. Erstes Thema in den Nachrichten mit Tobias Mück.
In Österreich wird nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz mit einer dreitägigen Staatstrauer der Opfer gedacht. Um 10 Uhr soll es eine Schweigeminute geben. Außerdem sind viele politische und gesellschaftliche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben worden. Ein 21-Jähriger hat gestern an seiner ehemaligen Oberschule 10 Menschen und anschließend sich selbst getötet. Das Motiv ist unklar. Ein Abschiedsbrief des Täters hat laut Polizei keine Anhaltspunkte geliefert. Vermutet wird, dass jahrelanges Mobbing zu Rachegelüsten geführt haben könnte. In Deutschland beraten die Innenminister und Ministerinnen der Länder ab heute über die Frage, wie Frauen besser vor Gewalt geschützt werden können. Auf ihrer Frühjahrskonferenz in Bremerhaven geht es unter anderem darum, ob die Täter eine elektronische Fußfessel bekommen. Gefährdete Frauen bekämen dann automatisch einen Hinweis, wenn sie in die Nähe des potenziellen Gewalttäters kommen. Dafür wirbt der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer. Der SPD-Politiker hat eben im RBB 24 Inforadio gesagt, man sehe seit Jahren, wie andere Länder es besser machen. Als Beispiel nannte Meurer Spanien, wo alle Berichte bestätigten, dass die elektronische Fußfessel ein hochwirksames Instrument zum Schutz der Frauen sei. Für die Innenstadt von Los Angeles gilt nach den Ausschreitungen der vergangenen Tage eine nächtliche Ausgangssperre. Die Bürgermeisterin der US-Großstadt Bass teilte am Abend mit, sie habe den Notstand ausgerufen, um Plünderungen und Vandalismus zu stoppen. Präsident Trump hat seine Entscheidung verteidigt, Soldaten nach Los Angeles zu schicken. USA-Korrespondentin Nina Barth.
US-Präsident Donald Trump hat im Zusammenhang mit den Protesten gegen seine Einwanderungspolitik von einer Invasion aus dem Ausland gesprochen. Wir werden nicht zulassen, dass eine amerikanische Stadt von einem ausländischen Feind eingenommen und erobert wird, sagte Trump bei einer Veranstaltung in North Carolina. Trump hat 4.000 Soldaten der Nationalgarde und rund 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles entsandt, gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom. Donald Trump erklärte, die Soldaten blieben so lange in der Stadt, bis es keine Gefahr mehr gebe.
In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Das hat er vor gut einer Woche angekündigt, nachdem der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Tusk geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen kann. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. Jeder 4. Hausarzt in Deutschland will offenbar früher aufhören. Das zeigt eine neue Umfrage der Bertelsmann Stiftung unter fast 4.000 Hausärztinnen und Hausärzten. Viele von ihnen wollen auch ihre Wochenarbeitszeit reduzieren. Als Grund geben sie zu hohe Arbeitsbelastung und zu viel Bürokratie an. Nach einer Hochrechnung der Stiftung könnte sich die Zahl der unbesetzten Hausarztstellen in Deutschland in den kommenden 5 Jahren auf rund 10.000 verdoppeln. Die Bundesregierung plant, dass Hausärzte künftig auch den Zugang zu Facharztpraxen regeln sollen. In Angermünde in der Uckermark ist der Großbrand einer Lagerhalle noch immer nicht gelöscht. Die Feuerwehr ist weiterhin vor Ort. Nach ihren Angaben werden die Brandwache und die Suche nach Glutnestern noch mehrere Tage dauern. Peter Klinke, RBB 24.
Gestern Nachmittag stand eine 4000 Quadratmeter große Halle in Flammen. Laut Feuerwehr lagerten dort Strohballen für eine Biogasanlage sowie Materialien des Katastrophenschutzes. Bis zu 65 Feuerwehrleute waren bis weit nach Mitternacht im Einsatz. Das Feuer konnte nur von außen bekämpft werden, weil die Halle einzustürzen drohte. Die Dachkonstruktion brach zusammen. Das Löschwasser wurde über hunderte Meter lange Schläuche aus dem Mudrosee gepumpt. Menschen sollen bei dem Brand nicht verletzt worden sein. Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anwohner zunächst aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache ist noch unklar.
Der Künstler Günther Uecker ist tot. Er ist gestern im Alter von 95 Jahren in Düsseldorf gestorben, wie sein Verlag mitgeteilt hat. Mit reliefartigen Bildern aus Nägen wurde Uecker weltberühmt. Seine Werke sind in vielen internationalen Museen zu sehen, zum Beispiel im Museum of Modern Art in New York. Auf Auktionen erzielten die Arbeiten zum Teil siebenstellige Summen. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch stark bewölkt Richtung Oder und Neiße, letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Die Zeit, es ist 7.26 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio, Christoph Kober, schönen guten Morgen. Seit gut zwei Stunden ist sie in Kraft, die Ausgangssperre, die die Bürgermeisterin von Los Angeles verhängt hat für ein gut 2 Quadratkilometer großes Gebiet im Zentrum der Metropole im US-Bundesstaat Kalifornien. Der Schritt ist eine Reaktion auf Vandalismus und Plünderungen der vergangenen Tage, die sich am Rande von Protesten gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Trump ereignet hatten. Der hat bekanntlich sehr schnell die Nationalgarde nach Kalifornien geschickt zur Beruhigung der Lage und um dort Bundesgebäude zu schützen zum Beispiel, aber gegen den ausdrücklichen Willen der politisch Verantwortlichen vor Ort. Und nun sollen in Los Angeles auch reguläre Soldaten, die Marines, eingesetzt werden. Das will ich besprechen mit George Weinberg, Vorsitzender der Republicans Overseas Deutschland, also der Vertretung der Republikanischen Partei hierzulande. Guten Morgen, Herr Weinberg.
Schönen guten Morgen, Herr Kohler. Grüße Sie.
Warum ist dieses Vorgehen Donald Trumps Ihrer Meinung nach richtig?
Naja, der Donald Trump wurde mit einer großen Mehrheit gewählt und er hat versprochen vor den Wahlen, dass er vor allem kriminelle Elemente, die illegal nach USA gekommen sind, in die Ursprungsländer wieder zurückschicken wird. Und der ganze Aufstand, sage ich mal, der jetzt in Los Angeles zustande kam, war eben auf der Basis dessen, dass ICE, das ist eine Polizei, amerikanische Polizei, die zuständig ist eben für die illegalen Übertritte der Grenze, 14 oder 13 kriminellen Leute, die dort in Los Angeles ihr Unsinn taten, verhaften wollte oder hat verhaftet. Und daraus hat sich dann diese Unruhe entzündet. Wobei, ja, ich will noch mal ganz klar sagen, dass gegen friedliche Proteste keine was dagegen hat. Ja. Das Problem ist natürlich das, was Sie natürlich erwähnt haben, diese Plünderungen, Vandalismus, ja, diese Anarchie, die eben dort entstanden ist.
Herr Weinberg, dass Donald Trump mit großer Mehrheit gewählt ist, ich glaube, daran besteht kein Zweifel, dass er auch wegen seiner politischen Agenda gewählt ist, darf man auch vermuten. Aber wenn man jetzt guckt, dass er die Nationalgarde auch gegen den Willen des Gouverneurs von Kalifornien dorthin beordert hat und jetzt auch Marines, also Soldaten, die dann womöglich im Landesinneren eingesetzt werden, was juristisch ja auch nochmal eine diskutable Frage zumindest ist, halten Sie das für richtig? Daran hat sich ja auch einiges an Protest entzündet.
Ja, nun, wissen Sie, wir müssen normalerweise immer aus der Vergangenheit lernen. Also die Unruhen, die schon 1992 entstanden sind, die haben 63 Todesfälle und 2300 Verletzte gefordert. Das gleiche in Minneapolis waren 20 gestorben, 200 Läden sind geplündert worden und. Das heißt, man soll nicht so lange warten, bis es zu spät ist. Und der Chef der Polizei in Los Angeles hat klar und deutlich gesagt, dass seine örtliche Polizei überfordert worden ist mit der massiven Anarchie, die dort entstanden ist.
Ja.
Und bevor jetzt zu spät wird, hat, ich sag's mal, der Federal Government in den USA hat das Recht, bei solchen, man nennt dann Insurrection in Englisch, also diesen Unruhen und diesem Chaos, dort auch die National Guard zu befördern. Und das hat der Trump auch gemacht. Und der Newsom, das ist auch ein bisschen ein Politikum. Newsom ist Demokrat, der möchte dann vielleicht bei den nächsten Wahlen Präsident werden. Und der hat sich erstmal gegen diese Maßnahmen gestellt.
Herr Weinberg, ich unterbreche Sie nur sehr ungern, aber wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ich würde nur kurz den Begriff, wenn Sie sagen Insurrection, also mein Englisch ist vielleicht nicht so gut, aber das würde ich mit Umsturz übersetzen. Ich glaube persönlich nicht, dass es das, was jetzt in den USA da passiert, jetzt einem Umsturz gleichkommen würde. Aber nochmal die Frage, mit seinem Verhalten die Nationalgarde und die Marines nach Kalifornien zu schicken, sagen Sie, Herr Donald Trump, keine Verantwortung dafür, dass die Proteste womöglich jetzt stärker ausgefallen sind, als sie vorher waren?
Also die Proteste waren schon da. Das heißt, bevor noch überhaupt darüber gesprochen worden ist seitens des Präsidenten, gab es eben zu diesen Krawallen. Da sind Gerichte überfallen worden. Man wollte diese Leute, die dort verhaftet worden sind, mit Gewalt befreien. Er musste reagieren, umso mehr als der örtliche Polizeichef hat gesagt, meine 8000 Polizisten sind nicht dazu geschult und ausgebildet, solche Aufstände, ob das jetzt Umsturz oder Aufstand war oder Chaos, darüber können wir natürlich lange streiten, die konnten das nicht mit lokalen Kräften in den Griff kriegen. Und deswegen, dafür hat man die National Guard, wenn es zu viel Unruhe und zu viel Chaos, Anarchie entsteht, dass man das in den Griff bringen versucht. Und das hat auch gewirkt. Es ist im Moment relativ ruhig, zumindest die Nacht war relativ ruhig in L.A. Und ich hoffe, dass das alles sich wieder beruhigt hat und weder Marines da eingesetzt werden müssen und die National Guarde wird abgezogen.
Das sagt George Weinberg von den Republicans Overseas in Deutschland. Herr Weinberg, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
7.32 Uhr am West, 7:32. In Berlin und Brandenburg ist heute der erste Schultag nach dem verlängerten Pfingstwochenende. Das heißt auch, es ist die erste Bewährungsprobe. Denn seit vergangener Woche steht einer der wichtigsten Pendlerzüge überhaupt still, der RE1. Von West nach Ost fährt er von Brandenburg an der Havel bis nach Frankfurt-Oder und Cottbus, nutzen ihn im Schnitt ca. 70.000 Menschen am Tag. Bis zum 23. Juni fällt der RE1 zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam aus. Darauf folgt dann die nächste Etappe zwischen Potsdam und Großkreuz, fährt bis Juli nur noch stündlich ein Zug pro Richtung. Wie es gestern auf der RE1-Strecke ausgesehen hat, hat sich unser Reporter Felix Leitmeier angesehen.
Dienstagmorgen, 15:45. Frank Rommel will heute von Werder nach Berlin fahren. Dort hat er einen Termin. Normalerweise braucht er für die Strecke 40 Minuten. Heute voraussichtlich doppelt so lang. Ohne den RE1 muss er erst einen Ersatzbus nehmen. Und dann?
Na, ich hoffe, dass ich den Anschluss kriege, wie es der Fahrplan sagt in Potsdam. Da habe ich 10 Minuten zum Umsteigen.
Ob das klappt und er wirklich pünktlich um 9 Uhr in Berlin ankommt? Während Frank Rommel auf seinen RE1 wartet, haben auch viele andere Fahrgäste in der Region mit Ausfällen und Änderungen zu kämpfen. RE8 und FEX in Richtung BER, der RE2 von Nauen bis Cottbus, der RE7 zwischen Berlin und Dessau-Roßlau und viele weitere. Der Ersatzverkehr der RE1 scheint zumindest für Frank Rommel zu funktionieren. Er ist mittlerweile im pünktlichen Bus nach Potsdam. Zwar muss er stehen, aber sonst...
Also war gar nicht so schlimm.
Dass es gerade so viele Ausfälle gibt, liegt daran, dass die Bahn möglichst viele Strecken sanieren will. Denn viele sind stark belastet oder einfach zu alt. Die Ostdeutsche Eisenbahn ODEC sagt deshalb, mehr Zeit einplanen und vor der Fahrt über Änderungen oder Alternativrouten schlau machen. Frank Rommel hat es derweil mit dem Ersatzbus an den Potsdamer Hauptbahnhof geschafft. wieder pünktlich.
Sehr schön, habe ich auch Zeit, der Bus ist pünktlich hier und ich kriege meinen Zug und alles wird gut.
So rund läuft es allerdings in Potsdam nicht bei allen. Die Berlinerin Doreen Schulz will von Potsdam über Brandenburg zu den Eltern nach Wusterwitz fahren. Doch sie musste lange nach dem Ersatzbus suchen.
Also wir wussten nicht richtig, wo er abfährt. Ich bin hier auch durch das ganze Gebäude gerannt und mich wurde von A nach B geschickt.
Für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, ist der Ersatzverkehr eine besonders große Herausforderung. Julia Klitz ist Rollstuhlfahrerin und testet als Aktivistin für Barrierefreiheit, wie gut die Bahn hier aufgestellt ist. Das Problem beginnt für sie schon beim Umstieg am Gleis.
Wenn der Aufzug nicht geht, kommen wir ja gar nicht erst dahin, wo der Bus überhaupt fährt.
Und dann sind die Ersatzbusse für Rollstühle oft nicht ausreichend ausgestattet.
Weil man nicht immer den Platz bekommt, den man benötigt im Bus.
Für viele ist der Ausfall der RE1 also ein Problem. Am Dienstagmorgen war der Ersatzverkehr noch pünktlich. Rommel hat um Punkt 9 Berlin erreicht. Wenn die Züge nach dem verlängerten Pfingstwochenende nun voller werden, dürfte alles noch schwieriger werden. Ein Trost für alle geplagten Fahrgäste? Langfristig soll der Verkehr durch die Bauarbeiten stabiler laufen.
Das ist der Bericht unseres Reporters Felix Leitmeier. 7.36 Uhr haben wir es.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Die nach eigenen Angaben größte Veranstaltung für Tech und Startups in Europa startet heute in Paris, die Messe Viva Tech. Ein großes Thema ist die Entwicklung von künstlicher Intelligenz hier in Europa, denn da haben ja bisher eher Firmen aus den USA und China die Nase vorn. Unser Wirtschaftsreporter Jonas Pospesch wirft mit mir einen Blick auf diese Messe. Jonas, wer genau ist denn da in Paris am Start?
Ja, wie bei einer Messe üblich, vor allem viele Unternehmen. 3.500 Aussteller sollen vor Ort sein, sagt der Veranstalter. Darunter sehr viele Startups, die dort auch Investoren suchen können. Damit wird sehr offensiv geworben. Und es sind sehr große Namen aus der KI-Welt vor Ort. Jensen Huang, der Chef des Chip-Herstellers Nvidia, der KI-Chefforscher von Meta ist da und auch der CEO von Mistral AI. Das gilt als das führende KI-Unternehmen in Europa.
Wie steht's denn um Europas KI-Wirtschaft? Ich habe es eingangs gesagt, eher die USA und China haben da ja bisher für Schlagzeilen gesorgt.
Ja, genau. Also diese großen universellen KI-Modelle werden vor allem von US-Firmen gemacht, also sowas wie ChatGPT, Gemini, Claude. Europa steht jetzt nicht schlecht da, aber muss schon sagen, wir spielen nicht unbedingt in der ersten Liga mit. Also Mistral AI ist das einzige europäische Unternehmen, das dort ein bisschen mitmischt. Trotzdem, es gibt ein paar Bereiche, in denen Europa ganz gut dasteht. Und eins davon ist dezentrale, lokale KI, also welche Systeme, die nicht in großen Rechenzentren laufen, sondern zum Beispiel lokal im Auto oder in der Steuerung von der Windturbine. Und da sagt der Chef von Applied Materials, Gary Dickerson, dem Handelsblatt, dass der Europa in diesem Bereich sehr groß vorne sieht. Applied Materials ist die Nummer 2 weltweit bei Systemen für die Produktion von Computerchips und die sieht eben in lokaler AI einen großen Wachstumsmarkt und deswegen bemüht sich das Unternehmen auch verstärkt um europäische Kooperationspartner, zum Beispiel diese Woche in Dresden, was ja das Zentrum der deutschen Halbleiterindustrie ist.
Es gab ja schon dieses Jahr einen großen KI-Gipfel in Paris. Warum findet zu diesem Thema viel in der französischen Hauptstadt statt?
Ja, fairerweise versucht gerade jeder irgendwie bei KI mit dabei zu sein, aber Frankreich bemüht sich schon sehr stark darum, die Tech-Branche zu fördern. Zum Beispiel gibt es dort inzwischen ein Tech-Visum, mit dem Startups Mitarbeiter aus dem Ausland binnen eines Monats nach Frankreich holen können. Das ist auch einigermaßen erfolgreich. Und so wird Paris immer beliebter bei Startup-Gründern. Noch ist es in Europa auf Platz 3 hinter London und Berlin, sagen Datenanalysen, aber Paris legt kräftig zu. Schon jetzt wird dort mehr in Startups investiert als hier in Berlin. Allerdings muss man sagen, im Vergleich zu den USA oder China werden in Europa immer noch kleine Brötchen gebacken.
Tja, und wie kann Europa dann attraktiver für Tech-Startups werden?
Am Ende durch mehr Geld. Es fehlt letztlich an Investitionen, die das Hochskalieren von Startups finanzieren. Also gerade nach dieser Gründungsphase braucht man einfach sehr viel Kapital, insbesondere bei KI. Da werden pro Finanzierungsrunde teilweise hunderte Millionen benötigt und ja, das gibt's hier aktuell einfach noch nicht.
Vielen Dank, Jonas Pospesch war das aus unserer Wirtschaftsredaktion.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Tobias Mölk hat Nachrichten von der A10.
Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Ludwigsfelde West und Dreieck Nuttetal liegen Reifenteile auf der Straße. Vorsicht auf der B169 Cottbus Richtung Elsterwerder. Zwischen Brieske und Schwarzheide ist ein Auto liegen geblieben. A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Großköris und Bestensee steht ein defektes Auto. Im Stadtverkehr Berlin müssen Sie aktuell mehr Fahrzeit einplanen. Auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Kreuz Schöneberg, auf der A115 stadteinwärts zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee, auf der A113 stadtauswärts zwischen Spätstraße und Adlershof und auf der B2 in Malchow.
7.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Fast täglich werden in Deutschland Frauen wegen ihres Geschlechts ermordet. Femizid nennt man diese Art von Verbrechen. Um sie zu verhindern, gibt es konkrete Vorschläge von den politisch Verantwortlichen auf Länderebene. Das ist das erste Thema in den Nachrichten mit Tobias Mück.
Die Innenminister und Ministerinnen der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Bremens Innensenator Meurer im RBB 24 Inforadio. Deshalb wolle er bei der aktuellen Tagung Maßnahmen dagegen auf den Weg bringen. Meurer sieht in den Bundesländern inzwischen eine Mehrheit für die elektronische Fußfessel nach spanischem Vorbild.
Alle Berichte darüber sagen uns, das ist ein hochwirksames Instrument. Und es ist einfach eine Schande, dass wir so lange gebraucht haben, um diesen Weg nachzuverfolgen. Das spanische Modell bedeutet ja im Grunde genommen, dass die Frau, die gefährdet ist, immer erkennen kann, wo die Person ist, von der eine Gefahr ausgeht. Ein deutlich dynamischeres System, es hilft effektiv und deswegen brauchen wir das.
Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Bremens Innensenator Ulrich Meurer, SPD. Nach dem Amoklauf an einer Schule in Österreich ist das Motiv des Täters unklar. Die Ermittler haben einen Abschiedsbrief des 21-Jährigen ausgewertet, daran aber keine Anhaltspunkte für die Tat entdeckt. Der Mann hat gestern an seiner ehemaligen Schule in Graz 10 Menschen erschossen und anschließend Suizid begangen. Im ganzen Land gilt Staatstrauer. Aus Wien Wolfgang Fichtel.
Eine stille Gedenkminute landesweit. So will Österreich heute der Opfer des Amoklaufs in Graz gedenken. Und zwar genau um 10 Uhr vormittags, der Uhrzeit, zu der gestern die ersten Notrufe ankamen. 3 Tage Staatstrauer sind verordnet. Aber der Schock, das Entsetzen, die Trauer in Österreich sind auch ohne Verordnung echt. Vor allem in der zweitgrößten österreichischen Stadt Graz. Hunderte kamen in der Nacht am Hauptplatz zusammen, mit Tränen in den Augen und Kerzen in der Hand. Ein Lichtermeer zum Gedenken an die vielen Opfer.
In Los Angeles haben die Behörden wegen der anhaltenden Proteste eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Maßnahme erstreckt sich auf einen kleinen Teil der Innenstadt, wie die Bürgermeisterin der US-Metropole Bass am Abend mitgeteilt hat. Seit Tagen kommt es in Los Angeles zu Demonstrationen gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Trump. Vereinzelt gab es dabei Ausschreitungen und Plünderungen. Trump hat daraufhin gegen den Willen der kalifornischen Regionalregierung tausende Soldaten der Nationalgarde dorthin beordert. Das Militär werde erst abziehen, wenn, so Trump wörtlich, wieder Frieden in der Stadt herrscht. In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Das hat er vor gut einer Woche angekündigt, nachdem der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Tusk geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen kann. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. In Deutschland werden immer mehr Balkonkraftwerke installiert. Wie der Bundesverband Solarwirtschaft mitteilt, gibt es mittlerweile etwa 1 Million dieser Anlagen. Innerhalb eines Jahres hat sich ihre Zahl verdoppelt. Aus dem Hauptstadtstudio Jan Zimmermann.
Offiziell heißen sie Stecker-Solargeräte und sind kleine Solaranlagen. Oft werden sie an Balkonen angebracht, daher der Name Balkonkraftwerke. Bei Sonnenschein produzieren sie Strom, der in das heimische Netz des Besitzers eingespeist wird. So wird weniger Strom vom Energieversorger gebraucht, was Geld spart. Wird mehr Strom erzeugt, als man selbst braucht, fließt der Überschuss bisher entgeltfrei in das allgemeine Stromnetz. Der Grund für den Boom? Die Regelungen für die Nutzung solcher Anlagen wurden von der Politik deutlich vereinfacht. So hatte die Ampelregierung zum Beispiel beschlossen, dass Vermieter und Wohnungseigentümer in der Regel solche Anlagen erlauben müssten.
Der Großbrand bei Angermünde in der Uckermark ist immer noch nicht vollständig gelöscht. Wie die Feuerwehr am Morgen mitgeteilt hat, wird die Suche nach Glutnestern noch mehrere Tage dauern. Gestern Nachmittag ist das Feuer in einer 4000 Quadratmeter großen Halle ausgebrochen. Warum ist unklar? Laut Feuerwehr lagerten dort Strohballen für eine Biogasanlage und Materialien des Katastrophenschutzes. Der Brand konnte nur von außen bekämpft werden, weil die Halle einzustürzen drohte. Verletzt wurde niemand. Anwohner sollten aber zwischenzeitlich wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch stark bewölkt Richtung Oder und Neiße. Letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin Eiskeller 12 Grad und in Friedrichshagen 13. In Brandenburg zwischen 11 in Jüterbock und 14 Grad in Senftenberg. Die Zeit 7.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio, Christoph Kober, schönen guten Morgen. Fast jeden Tag wird in Deutschland eine Frau getötet, hat das Bundesinnenministerium im vergangenen Jahr festgestellt. Schon die Ampelregierung wollte Frauen vor Gewalt, insbesondere vor häuslicher Gewalt, besser schützen. Heute wird sich ein weiteres Mal die Innenministerkonferenz mit diesem Thema beschäftigen. Zum Stand der Dinge, der Bericht von unserer Hauptstadtkorrespondentin Nicole Markwald.
Sie findet in Sozialwohnungen und Eigenheimen statt, von Menschen ohne Schulabschluss und Akademikern. Häusliche Gewalt. Die Mehrheit der Betroffenen, rund 70%, ist weiblich. Allein 2023 wurden 180.715 Mädchen und Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. Und das sind nur die Fälle, die zur Anzeige gebracht wurden. Weil es um den eigenen Partner oder Ex-Partner geht, wird häusliche Gewalt selten angezeigt, sagt Johanna Wiest von der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes.
Es spielt auch viel Angst mit rein, auch viel Unsicherheit, was dann die Konsequenzen im Rechtssystem angeht. Es kommt auch sehr selten zu Verurteilungen bei häuslicher Gewalt und das demotiviert die Frauen natürlich, überhaupt eine Anzeige zu stellen.
Sexuelle Gewalt, Schubsen oder Schlagen, Beleidigen und Demütigen. Jeden Tag sind in Deutschland 400 Frauen von diesen Formen häuslicher Gewalt betroffen. Es gibt keine belastbaren Zahlen, wie viele Kinder mit Gewalt in der Familie aufwachsen. In ihrer Antrittsrede vor dem Bundestag sagte die neue Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD dazu:
Wer seine Partnerin oder seinen Partner schlägt, darf damit nicht durchkommen und ist gleichzeitig eine Gefahr für seine Kinder. Und deshalb werden wir nicht nur den Schutz der Betroffenen verbessern, sondern wir werden uns darum kümmern, dass häusliche Gewalt im Sorge- und im Umgangsrecht natürlich auch berücksichtigt werden.
In solchen Fällen soll es schwerer für Täter werden, Umgangs- oder Sorgerecht zu erhalten. Im Gewaltschutzgesetz will die schwarz-rote Koalition auch die gerichtliche Anordnung der elektronischen Fußfessel nach dem sogenannten spanischen Modell verankern. Dabei werden keine vordefinierten festen Verbotszonen überwacht, wie zum Beispiel, jemand darf sich nicht der Wohnung oder dem Arbeitsplatz der Ex-Partnerin nähern. Stattdessen trägt der Täter eine Fußfessel und das Opfer hat einen Annäherungssensor bei sich. Nähert sich der Täter absichtlich oder unabsichtlich, werden Polizei und das Opfer informiert. Kontakt- und Annäherungsverbote könnten damit besser überwacht werden. Helge Limburg, rechtspolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, begrüßt den Plan, aber gibt zu bedenken:
Erstens müssen wir sicherstellen, dass es technisch funktioniert. Die Datenübertragungskomponente muss geklärt sein, dass insbesondere keine unnötigen Daten der Frau erhoben werden. Also das sind schon wichtige Fragestellungen, die geklärt werden müssen. Aber dann wäre es gut, wenn es zügig auf den Weg gebracht wird.
Bei Hochrisikofällen könnte für 3 Monate eine elektronische Fußfessel angeordnet werden. Mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 3 Monate. Experten warnen ohnehin, elektronische Hilfsmittel können nur ein Baustein sein. Um langfristig die Zahlen häuslicher Gewalt zu senken, muss viel früher angesetzt werden. Aufklärung von Geschlechterrollen oder ein gesünderer Umgang mit Frust und Wut sollten beispielsweise schon in der Schule noch stärker thematisiert werden.
Das ist der Bericht unserer Hauptstadtkorrespondentin Nicole Markwald. Und das Thema wird heute auch eins sein bei der Innenministerkonferenz. Die leitet der Bremer Innensenator Ulrich Meurer. Mit ihm habe ich über das Thema Fußfesseln für Gefährder gesprochen. Und um 8.25 Uhr, also in einer knappen Dreiviertelstunde, können Sie das Interview mit ihm nochmal hören. Jetzt haben wir es 7.49 Uhr. Es war ein schwerer Schlag für die proeuropäische Regierung in Polen vor gut einer Woche, dass ihr Präsidentschaftskandidat Trzaskowski die Stichwahl knapp verloren hat. Jetzt muss sie gegen den PiS-Kandidaten Nawrocki regieren und es droht, wie schon in den vergangenen anderthalb Jahren, trotz aller Reformbemühungen Stillstand. Premierminister Tusk will in dieser Situation heute die Vertrauensfrage stellen. Unser Korrespondent Martin Adam in Warschau erklärt die Lage.
Einigkeit und Mut, das brauche es jetzt, um den versprochenen großen Wandel noch zu erreichen, hatte der polnische Premierminister Donald Tusk nach der Präsidentschaftswahl erklärt. Denn der neue Präsident Karol Nawrocki steht wie Amtsinhaber Andrzej Duda der rechtspopulistischen PiS nahe und wird sehr wahrscheinlich weiter zentrale Regierungsvorhaben blockieren. Mut also, erstmal aber vor allem Einigkeit braucht Tusks Regierungskoalition, um die Vertrauensfrage zu überstehen. Auf die Linke sei Verlass, versucht deren Vorsitzender Włodzimierz Czarzasty zu beruhigen. Der Koalitionsvertrag gilt und wird weiter gelten. Die einen wollen die Polen einschüchtern, unsere Gruppierungen wollen ihnen Sicherheit geben. Unsere Arbeit war gut, 138 angenommene Gesetze, nur haben wir das nicht gut kommuniziert und werden das in Zukunft verbessern. Als Wackelkandidaten gelten auch eher die Abgeordneten der konservativen PSL, die statt mit Donald Tusk vielleicht doch lieber mit der PiS weitermachen wollen. Die hat auch schon eine Art Expertenregierung als Übergangslösung angeboten und umwirbt die PSL intensiv. Deren Vorsitzender, Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz, beteuert aber, er setze weiter auf die Regierung Tusk.
Koalicja ma się dobrze, to chcielibyśmy wyraźnie powiedzieć.
Der Koalition geht es gut, das sagen wir ganz deutlich. Wir haben einen Plan für die nächste Etappe und wir haben zahlreiche Errungenschaften in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit, Digitalisierung, Landwirtschaft und Soziales, wirklich zahlreiche. Nur offenbar nicht zahlreich genug, um zu überzeugen. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kinnhaken für die Regierung gewertet. Und mit seiner Vertrauensfrage hat Tusk jetzt sich selbst zum Thema gemacht. Für Juli hat er bereits eine Regierungsumbildung angekündigt. Sejm-Marschall Szymon Hołownia, der Parlamentspräsident von der ebenfalls an der Koalition beteiligten Partei Polska 2050, denkt schon weiter. Warum nicht Tusk an der Spitze durch den unterlegenen Präsidentschaftskandidaten Rafał Trzaskowski ersetzen? Das könnte die PiS lahmlegen, so Hołownia. Über 10 Millionen Menschen haben für Trzaskowski gestimmt, nicht für Donald Tusk. Also wenn er jetzt das Amt des Premierministers übernehmen würde, wäre das für die PiS Stillstand. Denn sie sind dermaßen besessen vom Kampf gegen Tusk, dass sie mit so einer Situation nicht umgehen könnten. Donald Tusk muss also nicht nur seine Regierung, sondern auch sich selbst retten. 231 Stimmen braucht er dafür, 242 hat die Koalition. Rechnerisch sollte es also reichen. Einigkeit und Mut hatte der Premier gefordert. An Mut mangelt es selten in der polnischen Politik. Einigkeit könnte das Problem sein.
Aus Warschau war das unser Korrespondent Martin Adam. 7.52 Uhr ist es. Hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Dreieck Werder und Lenin steht ein brennender LKW. Ein 13-Jähriger, der mit dem Messer auf einen Mitschüler losgeht. Eine ganze Gruppe Grundschüler, die einen homosexuellen Lehrer monatelang mobben. Das sind zwei der jüngsten Gewaltvorfälle an Berliner Schulen. Pädagogen, Eltern und die Politik sind besorgt und auch Fachleute schauen sich die Lage aktuell genau an. Zum Beispiel Albrecht Lüther. Er ist Experte für Gewaltprävention in Berlin.
Natürlich, das ist nicht nur in den Schulen. In vielen Orten gibt es in verschiedensten Formen Gewalt, verschärfte Konflikte, ungute Erscheinungen und so weiter. Ja, das ist erstmal nichts, wovon man sozusagen komplett überrascht sein sollte, sondern es braucht einen professionellen Umgang damit. Das ist, glaube ich, das Zentrale. Genauso wie es eine Gesundheitsvorbeugung braucht, braucht es auch eine Gewaltprävention. Ja, weil das eben durchaus auch die Regel ist. Und ja, an Schulen kommt sowas auch vor und es kommt gerade in jüngerer Zeit zunehmend vor.
Das sagt Albrecht Lüther, Fachmann für Gewaltprävention in Berlin. Wie kann man Messer- und Mobbingattacken vorbeugen? Sind Berlins Schulen auf Abwege geraten? Darüber spricht er, Albrecht Lüther, ausführlich in unserem Vis-à-vis. Zu hören um kurz nach 11 hier im Programm oder schon jetzt in unserer App. 7.54 Uhr haben wir es.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Der RBB fängt ja dieser Tage die Berlin Sounds ein, den Klang der Stadt, vor allem den musikalischen. Das gilt auch für das Inforadio Forum. Gestern Abend im Humboldt Forum unter den Linden. Zu Gast waren die neue Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson und Vertreterinnen und Vertreter der Berliner Musikszene. Thema war Musikstadt Berlin in Gefahr. 130 Millionen Euro Einsparungen im Kulturetat sind auch an Opern, Konzerthäusern, Chören und Musikschulen nicht spurlos vorübergegangen. Wie auch. Wie soll es nun weitergehen? Unsere Reporterin Ola Tischewski fasst die Diskussion von gestern Abend zusammen.
Das Bild der Löwin kommt immer mal wieder auf an diesem Abend, denn wie eine Löwin soll Sarah Wedel-Wilson für die Kulturszene kämpfen. Das wünschen sich zumindest ihre Mitdiskutanten. Und tatsächlich, die neue, parteilose Kultursenatorin stellt sich auf die Frage nach Überfluss in der Berliner Kultur demonstrativ an die Seite der Kulturschaffenden.
Nichts haben wir zu viel. Wir haben eine riesige Stadt, 3,7 Millionen Menschen, die wir beglücken wollen mit Musik. Jeden Tag. Und dazu braucht es natürlich die großen Institutionen, aber es braucht ganz genauso die bezirkliche Kultur in allen ihren Ausprägungen.
Die Kulturvertreter sind sich einig. Die 130 Millionen Euro Einsparungen haben die Schmerzgrenze erreicht. Wer nun weiterspare, beschneide das kreative Potenzial der Stadt, so Volkert Ude, Mitbegründer des Radialsystems.
Das ist natürlich so, dass Experiment immer erstmal Geld kostet. Also mehr Geld als das, was man von der Stange kaufen kann. Wenn man Sakko bei Sarah kauft, ist es günstiger, als wenn man sich eins schneidern lässt. Und das ist bei außergewöhnlichen musikalischen Projekten natürlich auch so. Und das ist klar, dass wenn man die Gürtel enger schnallen muss, dass man sich das sehr genau überlegen muss, wofür man das Geld ausgibt und ob man sich das überhaupt leisten kann.
Sarah Wedel-Wilson will dagegen dort sparen, wo die Kunst selbst möglichst wenig betroffen ist.
Jedes Haus zahlt einzeln an verschiedene Software-Kartenanbieter, aber wäre das nicht sinnvoller, wenn wir uns zusammentun, wenn wir gemeinsam verhandeln? Das ist zum Beispiel eine Idee.
Gemeinsames Ticketing, Zusammenarbeit in der Logistik, in der Buchhaltung. Solche Vorschläge könnten die Kultur aus Sicht der Senatorin langfristig verschlanken, ohne ihren Kern zu berühren. Andere Bereiche wie die Musikschulen will sie hingegen zur Chefsache machen. Schließlich umfasst ihr Ressort neben der Kultur auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Ich war sehr beeindruckt, diese kleine Bühne in Marzahn-Hellersdorf zu sehen bei der Kinderopernhaus und die Kinder zu erleben, die auf diese Bühne gehen und sich darin üben, sich darzustellen und in dieser Rolle eine Person zu wachsen, die etwas zu sagen hat. Und das sind für mich ganz, ganz wesentliche demokratiefördernde Maßnahmen.
Sparen an der Kultur, das hieße also auch sparen an der Zukunft. Nicht zuletzt auch ganz prosaisch an der finanziellen Zukunft Berlins, wie Thomas Ferle, geschäftsführender Direktor der Deutschen Oper Berlin, selbstbewusst feststellt.
Kultur ist der Brennstoff für diese Stadt. Wenn wir jetzt sozusagen versuchen, das mit Wasser zu betanken, dann werden wir erleben, was passiert. Diese Stadt hat eigentlich keinen echten weiteren Wirtschaftsfaktor. Der Motor, der eigene Motor, das ist die Kultur hier. Nichts anderes.
Das Stimmen in der Diskussion gestern Abend im Inforadio Forum zur Frage Musikstadt Berlin in Gefahr. Den Beitrag hat unsere Reporterin Oda Tischewski uns näher gebracht und in voller Länge können Sie die Diskussion am Sonntag, den 22. Juni hier im Programm hören, um 11 Uhr vormittags oder natürlich online oder in unserer App.
RBB 24 Inforadio im Gespräch.
Mehr Zurückweisungen an den Grenzen. Kritik aus den Nachbarländern. Die Bundesregierung will den Kurswechsel in der Asylpolitik. Was bedeutet das für Schutzsuchende, für unsere Gesellschaft und für den Arbeitsmarkt? Ist das noch Humanität oder Abschottung oder ein Gebot der Vernunft? Darüber diskutiert Sascha Hingst mit seinen Gästen morgen um 18 Uhr im Piscator-Saal. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg ist heute anfangs oft dicht bewölkt. Es gibt hier und da noch ein paar letzte Schauer. Im Tagesverlauf gibt es dann einen Wechsel aus Sonne und Quellwolken. Und der Sonnenanteil, der wächst. Die Höchstwerte heute 19 bis 22 Grad. Aktuell haben wir in Berlin zwischen 12 und 13 Grad. 12 Grad sind es in Frankfurt und 13 Grad in Perleberg.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Tobias Mück.
A2 Richtung Magdeburg. Zwischen Dreieckwerder und Lenin steht ein brennender LKW. Es kann zu Sichtbehinderungen durch Rauch kommen. A13 Richtung Berlin. Zwischen Großkörres und Bestensee steht ein defektes Auto. Stadtverkehr Berlin. A111 Stadt einwärts. Zwischen Seidestraße und Tunnelflughafen Tegel blockiert ein defektes Auto die rechte Spur. Längere Staus gibt es zurzeit auf dem Stadtring Richtung Wedding am Kreuz Schöneberg. Auf der A115 Stadt einwärts zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee. Auf der A113 stadtauswärts zwischen Spätstraße und Adlershof und auf der B2 im Bereich Malchow. Tiergarten auf dem Lützowufer ist zwischen Lützowplatz und Gentiner Straße an einer Baustelle bis Mitte August nur eine Spur frei. Unseren Verkehrsservice finden Sie auch in der RBB 24 Inforadio App.
Es ist 8 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Wenn eine Frau ermordet wird, ist nicht selten ein Partner oder Ex-Partner der Täter. Oft gab es im Vorfeld Drohungen. Wie kann man verhindern, dass Drohungen künftig in die Tat umgesetzt werden? Darum geht es heute unter anderem bei einem wichtigen politischen Treffen. Und damit beginnen die Nachrichten mit Tobias Mück.
Die Innenminister und Ministerinnen der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer, im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert, aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer warb für die Einführung einer speziellen elektronischen Fußfessel, die schon in Spanien im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Unter anderem über dieses Modell will die Innenministerkonferenz beraten. Nach dem Amoklauf an einer Schule in Österreich steht die Suche nach dem Motiv im Mittelpunkt. Nach Angaben der Polizei hat der Täter einen Abschiedsbrief hinterlassen. Daraus gehe aber nicht hervor, warum der 21-Jährige die Gewalttat verübt hat. Vermutet wird, dass jahrelanges Mobbing zu Rachegelüsten geführt haben könnte. Bei dem Amoklauf hat der Mann an seiner ehemaligen Schule in Graz 10 Menschen getötet und danach Suizid begangen. Landesweit ist eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen worden. Um 10 Uhr ist heute eine Schweigeminute geplant. Nach den tagelangen Ausschreitungen gilt für die Innenstadt von Los Angeles eine nächtliche Ausgangssperre. Das hat die Bürgermeisterin der Stadt Bass am Abend mitgeteilt. Über erneute Ausschreitungen ist nichts bekannt. Proteste gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump gibt es inzwischen auch in anderen US-Städten wie New York. Von dort Giselle UK.
Mehrere tausend Menschen haben sich im Süden von Manhattan in der Nähe der Einwanderungsbehörden und Gerichtsgebäude der Stadt versammelt. Auf Schildern und Plakaten fordern sie den Stopp von Abschiebungen und den Schutz von Migranten. Zu gewaltsamen Ausschreitungen kam es dabei nicht. Ähnlich wie Los Angeles bietet auch New York City illegalen Migranten eigentlich einen gewissen Schutz. Die Stadt geht nicht gezielt gegen sie vor. Seit Amtsantritt von Donald Trump finden aber auch in der Metropole an der Ostküste immer wieder Razzien der US-Einwanderungsbehörde statt.
Jeder vierte Hausarzt in Deutschland will offenbar früher aufhören. Das zeigt eine neue Umfrage der Bertelsmann Stiftung unter fast 4000 Hausärztinnen und Hausärzten. Viele von ihnen wollen auch ihre Wochenarbeitszeit reduzieren. Als Grund